Servus beim Bayerischen Sommerfeuilleton. Begleitend zur nächsten Stunde wäre ein Kaugummi ein recht gutes Requisit, denn heute geht's zurück in die Zeit, in der Amerikaner in Bayern nicht nur Touristen, sondern auch Soldaten waren. Befreier, Besatzer, Beschützer könnte man rückblickend sagen. Im April 1945 waren in und um Eichach rund 3000 Soldaten des 39. US-Infanterieregiments stationiert, das eine eigene Zeitung herausgab. Diese Blätter sind Zeugnisse einer außergewöhnlichen Zeit und einer außergewöhnlichen Sicht auf das Bayern der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Es gab hier mit Kriegsende keine Partisanen. Diese amerikanischen Soldaten mussten nicht mehr kämpfen. Die konnten in kurzer Zeit eigentlich zur völligen Alltagsleben übergehen. Aber einen nicht kriegerischen Alltag, da mussten die sich mühsam reinfinden. Und diese Regimentszeitung, die beschreibt diesen Alltag abseits von Kampfhandlungen, die beschreibt, wie Amerikaner in Europa versuchen zu verstehen, wie Europa funktioniert, was das für ein Land ist, in dem sie gelandet sind und die aus ihrem Zustand eigentlich das Bestmögliche herausholen.
Fräuleins Bier und Sport. Soldaten-News aus Eichach 1945. Eine Sendung von Carola Zinner.
Ja, das ist so typische Seite. Hier die Zeitung vom 27. Juli 1945. Wir haben hier einen Beitrag, dass die Soldaten aus dem 1. Bataillon die Klosterkirche in Altomünster anschauen, dass das Headquarter in Old Bavarian Town of Eichach located sei. Wir haben hier eine Karikatur.
Christoph Lang, der Leiter des Eichacher Stadtmuseums, blättert an seinem Schreibtisch in einer alten Zeitung.
Aus dem Post Exchange Office. Und dann gibt es eben die News aus den einzelnen Bataillons, dass dieser und jener jetzt zurückgeht oder auch von Soldaten, die bereits wieder in den Staaten sind, die schreiben dann wieder, wie es ihnen jetzt geht, was sie machen.
Es sind seltene Dokumente einer außergewöhnlichen Zeit. Die AAAO News, eine amerikanische Militärzeitung, by and for officers of the 39th Infantry Regiment, wie es im Impressum heißt, von und für Angehörige des 39. US-amerikanischen Infanterieregiments. 3000 Soldaten, die nach Kriegsende im Jahr 1945 für mehrere Monate in Oberbayern rund um Eichach, Friedberg und Schrobenhausen stationiert waren.
Die Soldaten scheinen an Langeweile gelitten zu haben und haben begonnen, sich mit dem zu beschäftigen, was ihnen Spaß macht. Und es scheinen einige dabei gewesen zu sein, die Journalisten waren. Und die haben eine Regimentszeitung geschrieben.
This edition of the AAAO News marks the first appearance of a weekly newspaper. This is your paper, man. So let's all get behind it and make the AAAO News the best paper of its kind in the Army. To live up to our motto, anything, anywhere, anytime, bar nothing.
AAA für anything, anywhere, anytime und das O einfach abgekürzt für bar nothing. Das ist das Motto dieses 39. Infanterieregiments. Egal was, egal wo, egal wann, ausnahmslos.
Die Tradition, Zeitungen speziell für die eigenen Streitkräfte herauszugeben, geht zurück bis in die Zeit der französischen Revolutionskriege Ende des 18. Jahrhunderts. 1861 erschien die erste Ausgabe von Stars and Stripes, einer amerikanischen Militärzeitung, die bis heute existiert. Im Kriegsjahr 1942 entstand der europäische Ableger von Stars and Stripes, mit dem die in Europa kämpfenden und später die hier stationierten US-Soldaten auf dem Laufenden gehalten werden sollten. Mit diesem Blatt, an dem zeitweise namhafte Autoren und Zeichner mitarbeiteten, lassen sich die in Eichach entstandenen AAAO-News natürlich nicht vergleichen. Doch die wöchentlich erscheinenden Ausgaben, zunächst waren es 4 Seiten etwa im DIN-A4-Format, später 6 Seiten in doppelter Größe, wirken mit ihrem klaren Schriftbild und den großformatigen Fotos frisch und flott. Amerikanisch halt.
Wir haben eben bis in April 1945 die Eichacher Zeitung, die von ihrem ganzen Layout ausschaut wie eine Zeitung aus der NS-Zeit. Mit ein paar schlechten Bildern und auch mit dem Schriftbild natürlich, wie es in der NS-Zeit dann auch typisch war. Und wir haben dann plötzlich im Juni 1945, 2 Monate später, eine Zeitung mit einer modern anmutenden Antiqua-Schrift, mit Zeichnungen, Kreuzworträtseln, relativ vielen Bildern, mit Interviews von GIs, eine Zeitung, die völlig anders daherkommt. Das wäre nie gegangen, wenn nicht der Herausgeber der Zeitung gewusst hätte, wie man eine moderne Zeitung macht.
Und hätte es in Eichach, dem Sitz des Headquarters, nicht eine geeignete Druckerei gegeben? Im Verlagshaus Meyer und Söhne, wo bis April 1945 die nationalsozialistisch konforme Heimatzeitung entstanden war, wurden nun, vermutlich mit denselben Maschinen, die amerikanischen GI-News gedruckt. Printed by Eicherer Zeitung.
When the American Army of Occupation takes over in Bavaria,
nach der Eroberung Bayerns durch die amerikanischen Besatzungstruppen, stehen diese vor der schwierigen Aufgabe, 8 Millionen gerissener, dickköpfiger Landbewohner in den Griff zu bekommen, die bereits militärische Eroberungen durch die Römer ausgesessen haben, durch Böhmen, Ungarn, Hunnen, Österreicher und Franzosen, und die sich in den Phasen zwischen den Invasionen damit über Wasser hielten, Touristen auszunehmen.
So heißt es in einem der wenigen Artikel in den News, in denen es explizit um die Menschen geht, inmitten derer die GIs nun stationiert sind. Die Bayern seien zwar berühmt für ihre Gemütlichkeit, doch die sei nichts als Fassade. Alle Nicht-Bayern würden als Ausländer betrachtet, von denen man sich besser fernhalte.
The Bavarians lump all non-Bavarians together under the term Ausländer. And they wouldn't give an Ausländer the time of day. We have been advised by experts that Bavarian density and Gemütlichkeit are largely a facade. It is no accident that Hitler got his start in Munich, the leading city of Bavaria, or that his SS men were mostly Bavarian.
Dass Hitlers Aufstieg in Bayern begann, sei alles andere als Zufall. Genau wie der Umstand, dass es sich bei den meisten SS-Männern um Bayern gehandelt habe. Mit diesem bissigen Zweispalter, einer Übernahme aus einem New Yorker Magazin, ist dann allerdings das Thema deutsche NS-Vergangenheit in den AAAO-News mehr oder weniger abgehandelt.
Nur in wenigen Randdingen fällt es mal ein bisschen auf, eben einem Bataillon, denen läuft der Hund zu, den nehmen die auf und den nennen die dann Hitler und der macht Männchen auf Pfiff.
Und? Ein GI antwortet in der regelmäßig erscheinenden Umfragenkolumne Opinion auf die Frage, welchen Ort in Europa er gerne besichtigen würde.
I am curious about the concentration camps. I wonder what is being done to the Germans who were in charge.
Ihn würde interessieren, was wohl mit den für die Lager verantwortlichen Deutschen geschehen sei. Es ist das einzige Mal, dass in der Zeitung das Wort Konzentrationslager auftaucht. Dafür ist umso mehr die Rede von Sportereignissen wie dem Horseshoe-Wettkampf, dem Hufeisenweitwurf, von Softball und vom Boxen.
The 9th Division Boxing Team staged a 5-bout boxing card Friday evening.
Von den evangelischen, katholischen und jüdischen Gottesdienstzeiten und den diversen Fortbildungen, mit denen sich die GIs auf die Zeit nach dem Militär vorbereiten können. Von Ordensverleihungen und den Besuchen ranghoher Offiziere.
General George S. Patton, commanding general of the 3rd Army, reviewed and addressed members of the 9th Division on his 5th anniversary at Ingolstadt.
Und von allem, was es sonst noch zu vermelden gibt, von den Streitkräften der 3. Armee, des 39. Infanterieregiments, der 3 Bataillone, den Kompanien.
Ach genau, das nachdem habe ich noch ein bisschen gesucht, eine ganzseitige Fotoreportage über die Big Band des 39. Infantry Regiments, wo dabei steht, wer welches Instrument überall spielt, wer der Leiter ist. Und da sieht man natürlich auch, womit die ihre Zeit verbringen.
The ration on German beer is expected to be increased to 7 bottles per man per week in a short time.
Es sind einfach 3000 Leute da mit den verschiedensten Interessen. Die einen spielen gern Baseball und die anderen beschäftigen sich gern mit Kunstgeschichte. Die Baseball spielen, die sind gut aufgehoben in ihrem Bataillonsteam. Und die gern Bier trinken, denen wird erklärt, wo man an Starkbier rankommt. Vor allem über Beziehungen natürlich. Und die sich gern mit Kunstgeschichte und journalistischem Arbeiten beschäftigen, die schreiben eben für die Regimentszeitung.
Unter den etwa 8 Mitarbeitern der News sticht aus der Sicht von Museumsleiter Christoph Lang einer besonders hervor. Sergeant Ray Rauch, im zivilen Leben Filmproduzent in Hollywood, verfasste viele der kulturhistorischen Beiträge, die in den News ab der 6. Ausgabe auftauchen. Es geht um Burgen, Kirchen und Städtchen in der Umgebung, die ein für amerikanische Verhältnisse geradezu unfassbar hohes Alter haben.
Schrobenhausen, a Bavarian jewel, dates back almost 1200 years ago.
Um die Behäbigkeit der Einheimischen und um die Rückständigkeit von Verkehr und Landwirtschaft, wo nach wie vor Ochsen und Pferde zum Einsatz kommen.
Flashing back what used to be.
Dieser Sergeant Rauch hat für mich einen sehr volkskundlichen Blick. Er schreibt auch, dass eben in der afrikanischen Wüste, in den Steppen Russlands, an den Stränden der Normandie, in den italienischen Bergen und überall in Europa Landwirtschaft gesehen haben, aber nirgendwo so rückständig wie hier in der Gegend um Eichach. Everyone has seen barefooted, yeah, poorly shod women pitching manure, working in the fields and doing their housework as well. Da beschreibt er einfach, wie diese Bäuerinnen barfuß im Mist stehen.
Ausgerechnet den Bauern, die in der Propaganda der Nationalsozialisten eine so große Rolle spielten, konstatiert Rauch, sei jede Teilhabe am technischen Fortschritt vorenthalten worden.
Yes, Adolf forgot all about them, his farmer friends.
Genau auf diesen amerikanischen Blick auf Eichach bei Kriegsende hatte der Museumsleiter Christoph Lang gehofft, als er begann, sich auf die Suche nach dieser Zeitung zu machen, von deren Existenz er 2014 überhaupt erst erfuhr.
Ich habe eine Anfrage bekommen von einer Schulklasse aus der Nähe von Erding, die nach einer deutschen Olympionikin, Gisela Mauermeier, geforscht haben. Die hatten einen Zeitungsausschnitt mit Überschrift Olympic Champ Lives in Eichach.
Last week it was found that living here in Eichach was a woman athlete of worldwide fame, Miss Gisela Mauermeier, holder of world's records.
Und das haben die mir geschickt und mich gefragt, ob wir mehr von der Zeitung haben und deswegen eventuell mehr über Gisela Mauermeier sagen können. Konnte man nicht, aber mir kamen dafür auf die Zeitung. Und als ich dann ein Jahr später mal wieder zufällig nach der Zeitung gegoogelt habe, habe ich festgestellt, dass so ein Zeitungshändler, dass der diese AAAO News im Angebot hat, die Nummern 1, 2 und die Nummern 4 bis 14, die Nummer 3 war offenbar schon verkauft. Wer die also hat, der kann die uns gerne anbieten. Und so kam man daran. Ein späteres Exemplar habe ich in Kopie bekommen von einer Eichacherin, deren Großvater da porträtiert wurde.
Ex-Brooklyn-Man living in Eichach.
Toni Schäfer. So lautete der Name des Großvaters, wegen dessen Porträt die Eichacherin die alte Soldatenzeitung aufbewahrte. Es ist die Ausgabe 16, eine der letzten, bevor das Regiment von Eichach umzog nach Bad Tölz. Der Artikel findet sich gleich auf Seite 1 und ist illustriert mit einem Foto. Ein schmächtiger Mann mit verschmitztem Gesicht, der gerade aufs Fahrrad steigt. schmale Bunthosen, Wollstrümpfe, Lodenjoppe und Federhut.
Tony Schaefer had spent 18 years operating a delicatessen in Bay Ridge, Brooklyn, and left it in 39 to visit his parents and the land of his birth. But there was Hitler. Along came the war, and the 42 years old American citizen was stuck in Eichach for the duration.
Der Tony Schaefer ist in den 20er Jahren in die Staaten ausgewandert und kam dann wieder zurück und war damit eigentlich der Eichacher, der halt richtig amerikanisch konnte. Und im Übrigen auch der Mann, der eigentlich Eichach 1945 dann an die Amerikaner übergeben hat, weil er konnte ja mit ihnen sprechen. Der ging denen mit der weißen Fahne entgegen.
Der Bericht endet mit der Ankündigung der Reporter, den Artikel auch in den USA zu veröffentlichen. Hat Schäfer vielleicht noch eine Nachricht für die Leser in Brooklyn?
Yeah, he said sadly. Tell those guys, please try and get me back.
Schäfer ist sicher nicht der Einzige, der von einem Leben in den USA träumt. Dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten von Chewing Gum und Coca-Cola. Nur bei sehr genauem Hinschauen schimmert in den AAAO-News ein wenig von dem durch, was man aus Berichten hiesiger Zeitzeugen vom Leben direkt nach dem Krieg weiß. Von der damaligen Gier der Besiegten nach Zigaretten etwa, mit denen sich so gut der Hunger unterdrücken ließ. In den News schlägt sich das in Form von mehreren kleinen Artikeln aus dem 2. Bataillon nieder, wo man sich offenbar gegenseitig in Stumpfel-Records übertraf.
One of the Deutsch kids followed him for 600 yards before he would give him his cigarette butt.
Übersetzt es mal im Stummel nachlaufen. Die Buben sind den GIs, die Zigarette geraucht haben, so lange hinterhergelaufen, bis die ihren Zigarettenstummel weggeschmissen haben, um den einzusammeln. Und immer wieder gibt es neue Rekorde. Der eine GI schreibt, ihm sei jetzt einer 600 Meter lang nachgelaufen. Und dann ein paar Wochen später kommt dann einer, der noch länger nachgelaufen sei. Die haben natürlich, glaube ich, auch gegenseitig ihren Spaß aneinander gehabt.
Ausgabe 10 vom 14. August 1945, Seite 4. Eine Fotoreportage aus dem Post Office. Angesichts der sorgsam verschnürten Pakete, die sich hier vor den Mitarbeitern stapeln, resoniert Christoph Lang kurz über die zahlreichen Souvenirs, die sich damals aus dem zerstörten Deutschland auf den Weg machten in die USA.
Wir wissen, dass in dieser Zeit das Heimatmuseum Eichach, der Vorläufer von unserem heutigen Stadtmuseum, eine ganze Reihe von Objekten eingebüßt hat, vor allem historische Waffen, aber auch die Fahne des christlichen Bauernvereins, die 1933 bereits ans Museum übergeben wurde, um es dem Zugriff der Nationalsozialisten zu entziehen. Und die war dann auch weg und die kam 2005 wieder zurück nach Eichach, nachdem der GI, der die hatte, gestorben ist. Die hängt bei uns im Stadtmuseum.
Noch größer allerdings als das Interesse an Erinnerungsstücken aus Nazi-Deutschland scheint das an den, Fraternisierungsverbot hin oder her, hübschen Fräuleins gewesen zu sein, von denen die schönsten, wie es an einer Stelle heißt, ausgerechnet in Schrobenhausen leben. Allerdings bergen die weiblichen Verlockungen auch einige Risiken.
Soldiers who become infected are requested to give the name of the women to their medical officer.
Man muss den Namen des Fräuleins nennen, damit man natürlich auch das Fräulein behandeln kann und damit auch weitere Ansteckungsgefahr ausschließt.
Derartige Bedrohungen sind natürlich von den gezeichneten Pin-Up-Girls, die sich in fast jeder Ausgabe finden, nicht zu befürchten. Doch schon bald scheint man auch an höherer Stelle erkannt zu haben, dass man damit allein den GIs wohl nicht über ihre Sehnsüchte hinweghelfen kann. Und so ist in Ausgabe 14 auf dem Foto von einem Boat-Trip über den Kochelsee, wo sich die GIs der 9. Division jeweils ein paar Tage in einem Recreation-Camp erholen dürfen, neben einem sichtbar glücklichen GI im Boot eine hübsche junge Frau zu sehen, die lächelnd in die Landschaft weist.
The Fräulein points out spot of interest. It is easy to see at a glance the most interesting part of such a trip.
Eine unbeschwerte Szene, die nicht im geringsten erahnen lässt, was der GI und vielleicht auch das Fräulein noch wenige Wochen zuvor erlebt hatten.
Gerade dieses 39. Infanterieregiment, wenn man schaut, wo die überall dabei waren, also eben Hürtgenwald, Brücke von Remagen und das ganze Zeug. Ich möchte nicht wissen, wie viel denen da nachts irgendwelche Albträume durch den Kopf gegangen sind. Aber ich glaube, da geht es wirklich auch für die Soldaten darum, sich vom Krieg zu erholen. Die einzige Aufgabe, die gehabt haben, war eigentlich zu schauen, dass das militärisch unterworfene Deutschland nicht doch wieder aufersteht. Und die Aufgabe mussten sie gar nicht lösen, weil die sich einfach nicht gestellt hat. Und dann haben wir im Jahr 1945 eine große Gruppe junger Männer, die einfach an einem bestimmten Ort sitzen und sich da ihre Zeit vertreiben, möglichst unterhaltsam. Und das machen die, so wie das eben junge Männer zwischen 20 und 40 machen, mit Fräulein nachschauen, mit Alkohol trinken, mit Sport. Und ein paar sind auch dabei, die schauen sich alte Kirchen an. Im Grunde wirkt es wie eine Abifahrt, wo man plant, für eine Woche nach Italien zu fahren und aus irgendwelchen Gründen 3 Monate bleiben muss und sich schön einrichtet in der Zeit.
Natürlich hätte sich Christoph Lang gewünscht, aus den AAAO-News mehr zu erfahren über Eichach und seine Bewohner aus Sicht der amerikanischen Besatzer. Doch davon wollten die GIs, an deren Geschmack sich das Blatt deutlich sichtbar orientierte, offenkundig nicht allzu viel wissen. Fräuleins, Bier und Sport. Das war es, was sie interessierte. Und so tauchen diese Themen eben immer wieder auf in der Zeitung, zu der es sicherlich Pendants gab in anderen Regimentern, auch wenn Christoph Lang zumindest in deutschen Archiven bislang nichts davon entdecken konnte. Er hat sich aber vorgenommen, dran zu bleiben. Denn es heißt zwar, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Doch wie sich zeigt, haben deutlich ältere Zeitungen oft allerhand zu bieten.
Wir sind im Sommer 1945. Wir kennen diese Zeit aus den Erzählungen unserer Eltern, Großeltern als eine Zeit mit relativ viel Not, als eine Zeit politischen Umbruchs, als eine Zeit, eben, die konfrontiert war mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, eben mit vielen Schicksalsschlägen in den Familien, mit der Erkenntnis über die Gräuel der Nationalsozialisten. Aber diese Zeitung schildert eine komplette Parallelwelt. Es geht nicht um NS-Vergangenheit, es geht nicht um die Not der Flüchtlinge, Heimatvertriebenen und Ausgebombten. Es geht nicht um das Schicksal von Kriegsversehrten und Waisen. All diese Alltagsprobleme, mit denen die deutsche Bevölkerung im Jahr 1945 zu tun hatte, spielt keine Rolle. Es geht auch nicht um diese Einheiten innerhalb des Regiments, die sich um Regierungsangelegenheiten, um den Wiederaufbau demokratischer Strukturen kümmern mussten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das wäre natürlich das gewesen, was uns erstmal interessiert hätte. Da schreiben die nichts davon. Die schildern eine völlige Parallelwelt von jungen Leuten, die hier ihre Freizeit verbringen, während eben nebendran Menschen leben, die sorgen, dass sie überhaupt am Abend was zu essen haben. Das war eben zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, aber völlig anderes Leben.
Fräuleins Bier und Sport. Soldaten-News aus Eichach 1945. Das war eine Sendung von Carola Zinner. Gesprochen haben Xenia Thieling und Thomas Birnstiel. Ton und Technik Regine Elbers und Andreas Lucke. Regie Carola Zinner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.
Sie hören das Bayerische Feuilleton im Sommerradio von Bayern 2. 1953 kam der Kunststudent Will McBride aus St. Louis als GI nach Würzburg. In seiner Zeit als Soldat begann er zu fotografieren und er blieb in Deutschland, als er aus der Armee ausschied. Nach einigen Jahren in Berlin zog er 1961 nach München. Er wurde zum prägenden Fotografen der Zeitschrift Twen, dem visuellen Leitmedium der Swinging 60s in Deutschland, einer ästhetischen Revolution, die die politische Rebellion der späten 60er Jahre begleitete. Ein Porträt von Ulrich Chaussy.
Ich wurde am 10. Januar 1931 auf der anderen Seite des Mississippi im St. Luke's Krankenhaus in St. Louis, Missouri geboren. Es war keine erfreuliche Geschichte. Mein älterer Bruder starb dabei. Auch ich lag nicht gut und kam falsch herum heraus.
Keine Sorge, Will McBrides Geschichte ist immer voller Wendungen.
Am Anfang war ich die meiste Zeit unzufrieden und ließ es jeden spüren. Aber dank meines fröhlichen Vaters und meiner aufmerksamen Mutter lernte ich bald, glücklich zu sein.
So aufmerksam waren die Eltern, dass sie es ihrem künstlerisch begabten Sohn Will auf einen Brief seiner Lehrerin hin:
Will hat eine außergewöhnliche künstlerische Begabung und zeichnet hervorragend.
Dass sie es Will im Alter von 9 Jahren ermöglichten, Unterricht im Aktzeichnen in der Samstagmorgenklasse des Art Institute of Chicago zu nehmen. Und die Eltern ließen Will einige Jahre später, trotz Bedenken gegen das ihrer Meinung nach brotlose Metier, Malerei studieren, bei einem erfolgreichen Meister der dekorativen Kunst, der Will McBride einlud, sein Schüler zu werden.
Die Zeitschriften wurden also mit Illustrationen versehen und mein Lehrer, also von dem ich den Meister gelernt habe, der Norman Rockwell, arbeitete von Fotos und er hat dann nie selber fotografiert, aber einen Fotografen beauftragt, das zu fotografieren, wie er dann also die Szene gestaltet haben wollte. Und er hat dann also als Regisseur letztendlich, nicht? Also seine Modelle dann geführt, also das zu tun. Diese einzelnen Bilder hat er dann zusammengefügt in eine Collage und diese Collage hat er dann detailliert, also gemalt für seine Arbeit. Und das habe ich dann auch so gelernt, so zu arbeiten.
So hat Will McBride, der eigentlich Malerei studierte, das Fotografieren gelernt, eher nebenbei. Auch eher nebenbei belegte er zusätzlich zu seinem Kunststudium einen Infanteriekurs bei der US-Armee. Will McBride absolvierte gleichzeitig eine Offiziersausbildung, um dem Abbruch seines Kunststudiums zu entgehen und einem drohenden Kampfeinsatz. Die List eines cleveren Soldaten.
Ja, ich kam als Leutnant nach Deutschland, also war bei der Armee und wurde nach Deutschland geschickt und das war 1953 und da wurde ich nicht nach Korea geschickt, Gott sei Dank. Das war also für meine Augen ein ziemlich kaputtes Deutschland. Würzburg war verheerend zerstört. Also ich kann mich entsinnen, ein Weihnachtskonzert erlebt zu haben in einer Kirche ohne Dach, wo es dann geschneit hat, ne? Also wir saßen da im Schneesturm. Und haben da Orgelmusik angehört. Also das war schon so wahnsinnig.
Wie Schnee durchs nicht vorhandene Dach hereinwirbelte, so spross für Will McBride ziemlich unbändiges, neues Leben aus den Ruinen. Wie sonst hätte er eine pure Nachkriegstristesse in Deutschland, dem coolen Upper-Middle-Class-Lebensstil der Altersgenossen in seinem Heimatort Grosse Pointe in Michigan vorziehen können.
McBride Shot. Cross Point, Michigan, 1948. Querformat, schwarz-weiß. Sommer. 3 blitzende Limousinen mit Weißwandreifen eben angekommen vor einer Villa mit weißem Gartenzaun. Sammelplatz einer Clique Jungs, die sich lässig, hemdsärmlich aus den Autos schwingen. Fast alle mitten in der Bewegung. Einer tappt in Sneakers geradewegs vom Rücksitz aus über den Kofferraumdeckel ins Freie. Auf dem Kopf ein Hut mit Feder.
Ja, also dieses kaputte Deutschland, also hat mich dann irgendwie gefesselt. Und was denn also die Deutschen daraus gemacht haben, das ist also mehr gefesselt. Und wie sie dann also Deutschland neu hergestellt haben.
Im Juli 1955 ist Will McBrides Dienstzeit bei der Armee zu Ende. Er reist mit dem Fahrrad nach Italien, lernt in Florenz Jan kennen, folgt diesem Freund nach Berlin, dorthin, wo Deutschland noch zerstörter und noch vitaler ist als irgendwo sonst.
Die Trommelhaufen waren noch sehr, sehr viel und die Trommelfrauen, die waren überall noch tätig. Ich habe dann sehr, sehr stark empfunden, dass es einen Berliner gab. Also ein Berliner, also ohne Einflüsse so von diesen verschiedenen, also fremden Mächten. Weder von den Amerikanern, noch von den Russen, noch von den Franzosen, noch von den Engländern. Und das empfand ich sehr, sehr positiv. Ja, ich bin eigentlich so Maler in Berlin also am Anfang. Malte Bilder in meinem Atelier und abends bin ich dann, also zweimal der Woche bin ich dann also auf die FU, um das Deutsch zu lernen. Aber ich habe Amerikanistik, also englische Philologie habe ich studiert, also Bücher, die ich schon mal gelesen habe. Das war nicht sehr, sehr schwer und da hatte ich viel Zeit zu malen. Und dann, ich habe mich dann gelangweilt, also ich wollte also mehr sehen und bin dann auf dem Fahrrad gestiegen mit einer so kleinen Leica, was ich hatte, und bin da so rumgefahren und habe dann geknipst.
Hitler ist tot. Lass die Lederhosen, hübscher Hitlerjunge, und zieh jene ausgefransten, engen Hosen des amerikanischen Cowboys an, die verwaschen und blau sind. Geh mit ihnen unter die Dusche, deutscher Abkömmling, und lass sie auf den Umfang deiner Lenden eingehen. Und wenn du dich setzt, zeichnen sich deine Eier zur Freude der Mädchen und der Schwulen ab. Hier, nimm die Trompete und lerne sie zu spielen. Die Akkorde gehen so, schwermütig und leicht, amerikanisch und gelassen. Entspann dich, Jan, der Krieg ist vorbei. Amüsier dich.
Und diese Knipsbilder sind so also besonders interessant, weil sie einen Zustand zeigen, ohne große Gestaltungswillen, also meinerseits, nur einfach aufnehmen, was da war. Ne? Aber das sind schon sehr schöne Bilder geworden.
McBride Shot, Berlin, undatiert in den späten 50ern. Querformat, schwarz-weiß. Riverboat Shuffle auf der Spree. Eine Traube Jungs und Mädchen auf den Holzbänken im Schiffsbug. Eine in Jeans und schwarzem weiten Existenzialistenpulli reißt den Arm hoch, lacht den Fotografen an. Fröhlich, weil sie Will hinter der Kamera sieht, weil Bass, Banjo, Gitarre, Klarinette gut grooven. Sehr fröhlich jedenfalls. Es ist Barbara. Barbara Wilke, 18 Jahre.
Im Sommer 1959 habe ich meine Frau Barbara kennengelernt und dann geheiratet im September. Und Sohn gekriegt im Juni nächsten Jahres, so 60. Und mit dem Sohn hat dann alles sich geändert. Das war ganz klar, dass ich keine richtige Arbeit hatte, ne? Also kein richtiger Job. Also was dann immer so jeden Monat also Geld einbrachte. Und es also war so unangenehmes Familienleben auf einmal und so. Und da habe ich dann also Arbeit gesucht in Westdeutschland. Im gleichen Jahr, wo ich geheiratet habe, also die Twen ist gestartet. Und so habe ich dann den Macher also von der Twen, der Willy Fleckhaus hieß er, Willy Fleckhaus meine Fotos gezeigt und der war begeistert. Also der fand das ganz toll und er sagte, wir bringen alles.
Für Will McBride hätte es nicht besser kommen können. Willy Fleckhaus ist gerade 34 Jahre und doch schon im Zenit seiner Karriere als Gestalter angekommen. In den Buchhandlungen leuchten gerade die von ihm in die Farben des Regenbogens getauchten Buchumschläge der Edition Surkamp-Taschenbücher auf. Willy Fleckhaus, dessen Vorbild und Freund der Bauhauslehrer Max Bill ist, gestaltet für Mercedes-Benz oder die Hausgerätefabrik Vorwerk, die Auftraggeber stehen Schlange. Die freie Hand, die ihm die Verleger der Neugründung Twen geben, um ein neues junges Publikum als Zeitschriftenleser zu gewinnen, lässt er seinerseits der Fotografenentdeckung Will McBride. Fleckhaus verschont ihn mit Vorgaben. Er begreift, dass McBrides so subjektive und persönliche Bildschöpfungen genau die neue Qualität sind, mit der Twen die Identifikation junger Leser erreichen kann. Neu, meint McBride rückblickend in einem Anfall von Bescheidenheit, sei sein Stil nur in Deutschland gewesen.
Das ist die ganz normale Arbeitsweise von Live-Magazin-Fotografen. Also nicht von außen objektiv irgendwas betrachtet, sondern das Miterlebte, also das Einsteigen in eine Situation und das so also miterleben und während dem Miterleben das dann auch fotografieren. Genau das habe ich gemacht. Also ich habe da immer eine Kamera dabei und habe dann sehr, sehr energische, sehr so vorwärtsdenkende, also positiv erscheinende junge Leute kennengelernt. Und die habe ich abfotografiert, was sie gemacht haben. Und das ist dann also gerade für den Willy Fleckhaus ein gefundenes Fressen. Ne? Also das wollte er so unheimlich gerne in seine Zeitschrift reinbringen. Ne?
Ich denke an das Baby und erzähle Will, wenn das Baby sich bewegt. Will findet das alles ein bisschen komisch. Er hat einen neuen Spitznamen für mich. Fatty. Dicke.
McBride Shot. Frühjahr 1960. Berlin. Hochformat. Schwarz-Weiß. Die schlanke Barbara McBride von der Seite. Unter dem dunklen T-Shirt zeichnet sich der Bauch der Hochschwangeren ab, über den sie schützend Hände und Arme legt. Der Bauch passt nicht mehr in die offengelassenen Jeans. In einer Mischung aus Skepsis und Stolz schaut sie den Fotografen an, den Mann, den Vater des Kindes.
Wir begannen, über die Geburt des Kindes zu reden und dass Will Fotos machen wollte. Dann fingen wir einen riesigen Streit an, weil Lappes sagte, dass eine Geburt wie eine Blinddarmoperation wäre, blutig und abscheulich. Will war richtig wütend und wir standen auf und gingen, verblüfft von so viel Taktlosigkeit.
Die Reaktion von Lappes, des Freundes aus der Berliner Jazz-Clique, sollte sich als Vorbote eines Skandals erweisen, der nach der Veröffentlichung der von Will McBride fotografierten, von Barbara McBride getexteten Reportage »Mein Kind kommt« hereinbrach, über Twen, Willy Fleckhaus und die Autoren. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indizierte Twen und lud den Chefredakteur im August 1960 zum Rapport nach Bad Godesberg, wegen des Fotos der schwangeren Barbara McBride.
Wenn man genau anguckt, also das Bild, die schaut so skeptisch in die Kamera, nicht? Die ist nicht so beglückt oder sowas. Das ist eigentlich ein Bild, was sagt, also die Frau, die junge Frau, die war 19, die hat ihre Kindheit verloren damit. Und ich glaube, das drängt das Bild aus. Vielleicht dagegen haben die Leute was. Also ich finde es auch ein starkes Bild, aber das ist so, das ist dann, also irgendwie irgendwelche Aufregung hervorgerufen hat, das habe ich nie kapiert.
Das ging nicht nur Will McBride so. Deshalb markierte die indizierte Twen-Reportage kein Scheitern, sondern einen Anfang. In ihr hatte McBride die Geburt selbst nur diskret und indirekt ins Bild gesetzt, hatte lediglich das erst schmerzverzerrte, dann glückliche Gesicht Barbaras gezeigt in dem Moment, als ihr das Baby zum ersten Mal präsentiert wurde. Jetzt rollte die sogenannte Aufklärungswelle an.
Ich habe Geburten fotografiert für die Quick etliche Mal, zusammen mit dem Oswald Kolle. Also dein Kind, das unbekannte Wesen hieß dann die Serie, die lief dann Monate, Jahre lang. Und ich habe sicher so Dutzend, zwei Dutzend also Geburten fotografiert. Das ist nicht immer lustig.
Sommer 1960, nach der Geburt des ersten Sohnes Sean, zieht Will McBride mit seiner Familie nach Bayern. Hier sind die Redaktionen der neuen Auftraggeber. Aber er wird und kann hier nie so Wurzeln schlagen wie in Berlin, weil er nun dauernd unterwegs ist. Keineswegs nur für Twen, das Blatt, das ihm maximale künstlerische Freiheit gibt, aber nicht so gut zahlt, sondern vor allem auch für die Quick, die sich mit dem Stern ein Rennen um den führenden Platz auf dem Illustriertenmarkt liefert und exzellent zahlt.
So bin ich denn also nach München gegangen, also durch den Herrn Kenneweg und den Herrn Fleckhaus, die wollten mich denn haben. Und gab mir so einen festen Job, ne? Also wo ich jeden Monat also Geld verdient habe. Und da musste ich dann, ja, in der Tat, also McBride, du bist morgen in China. Oder McBride, also fahr nach Frankreich und so. Ne?
Oder kaum in München, in den Tagen des Mauerbaus, zurück nach Berlin. Nach Washington ins Weiße Haus, um Kennedy zu porträtieren. Oder nach Paris zu Romy Schneider oder...
McBride Shots. Cadenabbia, Italien, Frühjahr 1963. Porträtstudien in Schwarz-Weiß von Bundeskanzler Konrad Adenauer. Im Zentrum das faltige Indianergesicht des 87-Jährigen. Er wendet sich an einen nicht sichtbaren Gesprächspartner, gestikuliert lebhaft mit den Händen, ballt die Fäuste, öffnet die Hand, winkt ab, schwenkt den Zeigefinger in Richtung seines Gesprächspartners, legt die Hand an die Stirn, lauscht dann, die Hände im Schoß gefaltet, mit gesenktem Blick.
Die Fotos von Adenauer sind im Auftrag gemacht worden von der Quick. Die sind bejubelt worden, also von der Redaktion, weil der Adenauer zwischendurch zeigte sich besonders müde und die wollten in der Redaktion den Adenauer müde bringen und das haben sie auch gemacht, ne? Dass er dann also Zeit, dass er dann also abdankt und Gott sei Dank ist er weg und so und alles und so. Und ich, also wieder mal, also hatte der Zeitschrift also meine Fotos dann meiner Meinung nach missbraucht, ne? Weil also ich fand den prima, ne? Also energisch, also ich fand den super und hab dann daraus auch ein Buch gemacht später, ne?
Mitten in Will McBrides erfolgreichen und fetten Jahren, in denen er mit Aufträgen überhäuft wird, für seine Familie ein schönes Haus in München anmieten und ein Ferienhaus im toskanischen Casoli kaufen kann, ist seine spätere Krise angelegt. Als fotografierender Maler hatte er angefangen, fand seine Themen, beauftragte sich selbst, fand sich in seinen Themen. Jetzt wird er auf Menschen angesetzt, in Situationen eingesetzt, sein Ertrag ausgewertet. Oft ist er nun ein Fotoreporter wie andere auch. Zwar kann er sich immer wieder aus der Meute der Kollegen lösen. Er kommt Berühmtheiten so nahe, dass man als Betrachter der Bilder meint, auf Tuchfühlung mit ihnen zu sein. Es gelingt ihm, Politiker ohne Posen zu zeigen. Aber Auswahl, Verwendung und gar die Tendenz, die sein fotografisches Rohmaterial durch Textautoren und Redaktion annehmen, enttäuschen und befremden McBride häufig. Ergebnisse, für die er noch dazu schon vorab einen hohen Preis hatte entrichten müssen.
Also ich konnte in kein Flugzeug einsteigen, ohne Terrorattacken, Angst vor dem Fliegen. Aber ich habe es gemacht und mit Hilfe von Alkohol und Valium. Also Bier und Whisky und Valium, das waren meine Helfer.
Und Will McBride flog noch viel mehr und sehr weit, weil es immer wieder die Geschichten gab, die ihn packten und die er in Bilder packen wollte. Allen voran seine berühmteste Reportage für Twen, die Umarbeitung von Hermann Hesses Roman Siddhartha in einen Bildessay voll schwelgerisch warmer Farben. Tausende Hippies von Kalifornien bis Europa verschlangen damals Hesses über 45 Jahre alten Text. McBride interpretierte ihn in seinen in Indien aufgenommenen Bildern und den dazugestellten Texten als Anleitung zum Ausstieg aus den gegenwärtigen Verhältnissen.
Hermann Hesse hat in Siddhartha vorempfunden und vorgezeichnet, was heute die Parole der Dropouts, der aus der Gesellschaft herausgefallenen ist, Verführung und Verderbnis durch die Konsumgesellschaft, Abscheu und Protest gegen den Konsumzwang.
Jedes einzelne Bild entwickelte McBride aus einem Hesse-Roman-Zitat. Etwa die Szene mit dem zum reichen Händler gewordenen Siddhartha.
McBride Shot, Indien 1969, Farbe, Hochformat. Ein dunkelhäutiger junger Mann, Hesses Romanfigur Siddhartha darstellend, bekleidet mit einem Seidentuch, kauert im Schneidersitz auf einer Matte aus Bast auf dem Boden eines Raumes. Hinter seinen in runden Bastkörben aufgehäuften Vorräten an Reis, Getreide und Gewürzen.
Die Welt hatte ihn eingefangen. Und so oft er aus der hässlichen Bezauberung erwachte, so oft er sein Gesicht im Spiegel an der Schlafzimmerwand gealtert und hässlicher geworden sah, so oft Scham und Ekel ihn überfielen, floh er weiter. Floh er in neues Glücksspiel, floh in Betäubungen der Wollust, des Weines, und von da zurück in den Trieb des Häufens und Erwerbens. In diesem Kreislauf lief er sich müde, lief er sich alt, lief er sich krank.
Will McBride spiegelt Hermann Hesses Geschichte von Siddhartha in Bildern. Siddharthas Geschichte aber spiegelt das Leben des Fotografen Will McBride. Er ist auf Sinnsuche und eilt von Termin zu Termin. Er hat Erfolg und Angst, Geld und Panik. Er schärft seine Wahrnehmung und betäubt sich mit Drogen. Er liebt seine Frau, seine drei Söhne und verliert die Familie allmählich aus den Augen. 1965 kündigt McBride seinen festen Job bei der Quick und baut einen riesigen Dachboden mitten in München zum Fotostudio aus. Zum Studio in nobler Lage, über Münchens Luxus- und Konsummeile in der Maximilianstraße 10, führt ein Aufzug.
Eines Tages stand im Aufzug und ich wusste nur, dass da ein großes Studio ist.
1968 hat hier der 18-jährige Fotografenlehrling Oswald Baumeister eine folgenreiche Begegnung.
Ein großgewachsener Mann mit stahlblauen Augen und einem unglaublich irren, tollen Jeansanzug. Und ich hiefte da seine Alukoffer rein und dann habe ich ihm geholfen, die Koffer da rein zu tun, habe ihm die Tür aufgehalten und habe ihm gefragt, ob er bei Will McBride arbeitet. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, könnte ich da mal vorbeikommen und mich vorstellen? Dann hat er gesagt, ja. Und einen Tag später habe ich dann halt geklingelt und dann war er selber und das war dann irgendwie ganz lustig.
Oswald Baumeister schmeißt seine Lehre und wird einer von zeitweise 17 Mitarbeitern und Fotoassistenten McBrides.
Und gleichzeitig war es ein bisschen gruselig. Also die Fotos an der Wand, diese riesengroßen Vergrößerungen von lauter nackten Jungs und nackten Menschen, das war damals die Zeit, wo er Hair gemacht hat. Und diese Leute, die in so Pappkartons übereinander sich so zwängen. Und ich habe auch schon ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen. Also es war so zweischneidig.
Das Musical Hair ist der moralische Aufreger des Sommers 1968. An den Nobelboutiquen der Maximilianstraße vorbei, in poppige Schlabberklamotten gehüllt, pilgert das Münchner Ensemble von Hair zu Haus Nummer 10, steigt auf in Will McBrides Studio, posiert dort oben nackt in aufeinandergeschachtelten Wellpappkartons wie eine in die Kulisse der Industriegesellschaft verschlagene rousseauische Urhorde, leert des Meisters Kühlschrank und verschwindet wieder. Wie auch Will McBride selbst. Er bricht noch immer zu den allmählich weniger werdenden Reportagen auf. Er versucht, mit Therapien gegen seine Ängste und Depressionen anzugehen. Er liefert sich in die Nervenklinik ein, um von seiner Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit loszukommen. Seine Einnahmen sinken. Seine Ausgaben für den Betrieb des personell aufgeblähten Studios, das er nicht unter Kontrolle hat, steigen. Es ist ein Wunder, dass Will McBride noch immer arbeiten kann. Es gibt dafür eigentlich nur die Erklärung, dass ihn das Fotografieren am Leben, in der Welt und unter den Menschen hält.
Er war sehr, sehr straight in seiner Arbeit und ungeheuer konzentriert und hat sich irrsinnig vorbereitet. Er hat so immer so Notizbücher gehabt, wo er selber das Datum reingeschrieben hat und geskribbelt hat und Texte reingeschrieben hat und der hat nichts angefangen, was er nicht vorher sich wirklich von der Proportion her und so überlegt hat. Und das sieht man, finde ich, auch an seinen Fotos. Er ist nämlich einer der wenigen, die mit Weitwinkel umgehen können. Also das habe ich schon von ihm gelernt. Also Teleobjektiv ist was für Feiglinge. Und ihn haben ja im Wesentlichen die Menschen interessiert. Und mit denen ist er wirklich auf Mundgeruchsnähe immer zusammengekommen, egal wer es war. Also ich kann mich noch erinnern an die Szene mit einer Bettlerin in Glasgow. Also Wahnsinn. Also die war wirklich aussätzig. Und er hat sie fotografiert und hat sie hinterher umarmt und hat ihr Geld in die Taschen gesteckt. Und also der war einfach, der hat den er fotografiert hat, in dem Moment wirklich geliebt.
Will McBride ist angesteckt vom Lebensstil der Hippies, von ihrer neuen, spontanen Gefühlskultur, von ihrer Art, wenigstens scheinbar die Grenzen bürgerlicher Konvention zwischen den Menschen niederzureißen, sich unentwegt neu in Beziehung zu setzen. Er beginnt, seine schon lange latente Homosexualität zu leben. Im Oktober 1969 zerbricht die Ehe. Barbara will die Familie nicht im diffusen Geflecht einer unverbindlichen Gemeinschaft von Freunden auflösen. Sie verlässt Will McBride und zieht mit den drei Söhnen zu ihrem späteren zweiten Ehemann.
Ja, klar, so war das auch. Und das führte dann zu der Trennung letztendlich also zwischen mir und meiner Frau, weil die wollte das nun mal nicht. Die Barbara wollte also im Schloss leben. Die wollte im Schloss leben, die wollte so das High Society zu tun haben und so, das wollte ich alles nicht. Das Hippie-Leben war, ich habe die dann auch alle bei mir in meinem Italienhaus. Das alte Bauernhaus habe ich gekauft und das war offenes Haus, also 10 Jahre lang. Also konnte jeder kommen und Schlafsackchen schmeißen und da bleiben, solange er wollte, ne?
Die plakativen politischen Themen der 68er, wie der Gegensatz von Kapitalismus und Sozialismus, haben Will McBride nicht berührt. Wohl aber Fragen von Moral, Sexualität und Aggression.
Ich war damals ziemlich aktiv, trotz meiner jungen Jahre. und auch ziemlich theorielastig. Und was ihn an der 68er Zeit interessiert hat, war praktisch die Infragestellung von allen möglichen Tabus, was ja im Grunde genommen auch das Wesentliche war. Also erstens mal ist er als Amerikaner in die deutsche Politik nie so wirklich reingewachsen. Er hat übrigens das CDU-Wahlplakat damals fotografiert. Es war sehr lustig, einige mussten auf Telefonbücher steigen, damit sie alle in einer Ebene sind. Und dann kam dieses Plakat und es stand in der Zeitung, dass das McBride fotografiert hat. Und dann war ihm das peinlich. Und dann ist er auf die Maximilianstraße gegangen und hat Flugblätter verteilt, dass er das nur fürs Geld gemacht hat. Das war wirklich, also meine, also das war schon irgendwie, er war wirklich unpolitisch wie Harry, also Wahnsinn. Aber er war halt in seiner Weise, in seiner gesellschaftlichen Wirkung war er eben viel politischer als so mancher anderer.
Im Frühling 1973 muss Will McBride sein hochverschuldetes Studio in der Münchner Maximilianstraße schließen. Er packt die Leicas und das notwendigste Fotoequipment in seinen VW-Bus, in dem er zeitweise wohnt, wenn er nicht bei Kollegen Unterschlupf findet oder sich in sein Haus im toskanischen Casoli zurückzieht. Mühsam arbeitet er seine Schulden ab. Es gelingt ihm vor allem mit den Erträgen des äußerst erfolgreichen Aufklärungsbuches »Zeig mal«. »Zeig mal« löst eine jahrelange hitzige Kontroverse aus. Die einen preisen es als das direkteste und zugleich zärtlichste Sexualkundebuch, das je fotografiert und getextet wurde. Andere, selbsternannte Moralwächter, zeigen Will McBride und die Schweizer Kindertherapeutin Helga Fleischhauer-Hart wegen der Bilder und Texte an und erheben schwere Vorwürfe.
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen und Kindern. Sexuelle Nötigung. Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger. Verbreitung pornografischer Schriften.
Die Anzeigen in Deutschland werden abgewiesen. Das Buch mit der Goldmedaille des Art Directors Club ausgezeichnet. In den USA, in Will McBrides ihm fremd gewordener Heimat, ist es verboten.
Ich glaube, ich sollte zu diesem Zeitpunkt betonen, dass meine Arbeit die ganze Zeit eine Therapie für mich war. Ich habe Glück und Zufriedenheit gesucht, aber nicht gefunden. Und so versuchte ich, beides zu kreieren. Es erschien mir nur logisch, dass, wenn man neue Menschen schaffen will, man zuerst bei einer neuen Erziehung des neuen Kindes anfangen muss. Dazu gehört eine neue Sexualität, frei von Angst und Schamgefühlen, ohne dass Aggressionen erzeugt werden. Die Formel war einfach. Wenn man eine allgemeine, liebevolle Einstellung anderen gegenüber entwickelt, dann wird man nicht in die Welt hinausgehen, um andere zu besiegen oder zu erniedrigen. In den späten 60er Jahren lautete die Parole der Schüler und Studenten: Make love, not war.
Ja, so ist es ja. Ja, so ein bisschen doof, ne? Aber so ist es ja und so denke ich.
Will McBride ist 2015 in Berlin gestorben. Ulrich Chaussy hat seine Geschichte für den BR porträtiert. Es sprachen Sabine Castius, Tobias Lelle, Franziska Ball und Peter Weiß. Ton und Technik übernahm Hans Scheck. Die Redaktion hatte Gabriele Förg. Das war eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2008.